Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter, ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Hallo und schön, dass ihr wieder hineinhört bei B2Pet. Heute haben wir etwas Besonderes für euch, nämlich ein B2Pet-Special. Ihr hört die Aufzeichnung eines Live-Talks vom 1. Oktober 2025 anlässlich der Veranstaltung Zookauf Insight Get Together. Dort waren wir mit unserem Podcast zu Gast und ich hatte eine abwechslungsreiche Gesprächsrunde mit Antje Schreiber, Leiterin Kommunikation ZZF und Verlagsleiterin WZF, Dr. Martin Singheiser, Geschäftsführer des BNA und Dr. Katrin Langner, Geschäftsführerin des IVH. Also hören wir direkt mal hinein. Viel Spaß euch!
In 44% aller Haushalte in Deutschland lebt mindestens ein Heimtier und sogar 68% aller Haushalte mit minderjährigen Kindern. Demzufolge hat natürlich das Heimtier einen großen Stellenwert, eine große emotionale und soziale Bedeutung. Und wir nehmen es eben als Mitglied der Familie, als Freund oder als engen Lebensbegleiter wahr. Dennoch gibt es natürlich in Teilen auch durchaus Herausforderungen für die Heimtierhaltung und ebenso für die HeimtierhalterInnen in Deutschland und in der Gesellschaft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gelingt eigentlich das perfekte Zusammenspiel zwischen Gesetzgebung, gesellschaftlicher Wahrnehmung und dem Engagement der Heimtierbranche? Das sind große Fragen, Fontane würde sagen ein weites Feld, mit denen wir uns heute beschäftigen. Und ich werde mich jetzt einfach mal zu unseren Mitdiskutierenden hier gesellen. Und ich begrüße zunächst, und auch da ist gerne noch ein Applaus wünschenswert, ich begrüße Frau Dr. Katrin Langner. Schön, dass Sie hier sind. Ihres Zeichens seit inzwischen 10 Jahren, ich hatte im vergangenen Jahr noch seit fast 10 Jahren notiert, aber es müssten jetzt die 10 Jahre rund sein, Geschäftsführerin des Industrieverbandes Heimtierbedarf, IVH. Und vorher war sie Geschäftsführerin eines Verbandes aus dem Lebensmittelbereich in Hamburg. Sie ist Juristin mit Schwerpunkt im europäischen Recht, also dementsprechend können wir uns in vielen Fragen sicherlich an Sie wenden, nochmal nach dem Talk. Und sowohl die Promotion als auch ihren Master hat sie in diesem Bereich absolviert. Und ihre berufliche Karriere, das ist natürlich in Sachen Political Affairs eine sehr gute Voraussetzung, hat sie eben auch als Mitarbeiterin eines EU-Abgeordneten absolviert in Brüssel. Dem ist so.
Ja. Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung hierher.
Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Und natürlich sei noch darauf hingewiesen, dass der IVH 60 Mitglieder, also Hersteller von Heimtiernahrung und Bedarfsartikeln, repräsentiert. Ich bin froh, dass die Zahl noch stimmt, sonst hätte ich jetzt...
Ja, Gott sei Dank wachsen wir auch eher noch, also von daher, nein, die Zahl stimmt absolut.
Ja, legen Sie sich nie mit einer Juristin an, dementsprechend bin ich sehr erleichtert. Kommen wir hier zu meiner Linken auf Antje Schreiber, ebenfalls ein herzliches Willkommen und ein Applaus. Freut mich sehr, dass du dabei bist und ich habe dich eben schon beglückwünscht, denn du bist Preisträgerin.
Ja, das ist richtig. Wir haben am Montag in Köln den Media V Award gewonnen. Das ist so die höchste Auszeichnung für Kommunikationsprojekte bei Verbänden. Und wir wurden für unsere Image-Videos zum Berufsethos des Sofahandels ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob die hier kennen, aber...
Der erste Szenenapplaus, das muss man auch erstmal schaffen. Sehr gut.
Ja, wir sind total stolz, weil es hieß, ja, dieses Jahr gab es unglaublich viele Einreichungen in diesem Bereich Video. Ne? Es waren ja irgendwie 14 Kategorien und da gab es wohl besonders viele Einreichungen. Und dass wir dann gewonnen haben, das hat uns natürlich sehr erfreut.
Sehr gut. Und das wollte ich auch nochmal in die Vorstellung kurz einfließen lassen. Ich bin da ein bisschen abgeschweift, aber ein guter Grund auf jeden Fall. Und dass der Award in Köln überreicht wurde, ist mir als Lokalpatriot natürlich umso lieber. Ja, Frau Schreiber hat die Bereichsleitung Kommunikation beim ZZF und seit kurzem ist es nicht mehr der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, sondern der Zentralverband der Heimtierbranche e.V. sowie der Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe WZAF. Sie absolvierte ihr Magisterstudium der Germanistik, Anglistik und Erziehungswissenschaften, fast die gleiche Fächerkombination wie bei mir, an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und beim ZZF und der Tochtergesellschaft WZF verantwortet Antje Schreiber unter anderem die Bereiche Kommunikation und Aus- und Weiterbildung. Sie leitet den, der Tag hat 24 Stunden, junge Dame, sie leitet den ZZA-Fachverlag mit den Publikationen Interzoo Daily und dem Fachmagazin ZZA, ja, ich gehöre auch zu den geschätzten Lesern, und im Jahr 2020 gründete sie die ZZF Heimtierakademie, eine E-Learning-Plattform für die Weiterbildung von Zoofachverkäufern. So muss es sein. Und sie ist uns natürlich allen auch bestens als Moderatorin bekannt, deswegen bin ich schon ein bisschen nervös gewesen, als ich gehört habe, dass sie zugesagt hat, weil ich dann dachte, sie wird mir da vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Finger und den Mund schauen. Aber sie macht das immer perfekt in der Organisation, Planung und Durchführung des ZZF-Forums der Heimtierbranche, und das ist natürlich auch eine von uns sehr geschätzte Veranstaltung. So, jetzt nochmal, herzlich willkommen, Antje.
Vielen Dank für die Einladung.
So, und jetzt zu dir, lieber Martin. Dr. Martin Singheiser, ebenfalls sehr geschätzt, ist Geschäftsführer des Bundesverbandes für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz, BNA. Und der BNA ist der Dachverband für private Tierhalterinnen und Halter, Vereine und Verbände. Und er repräsentiert derzeit, ich weiß nicht, ob die Zahl korrekt ist, mehr als 50.000 Mitglieder. Da kommt ein Nicken, sehr gut. Ja. Er ist Diplombiologe mit den Schwerpunkten Zoologie, Tierphysiologie, Neurobiologie und Ethologie. Und er promovierte 2011 im Bereich Neurobiologie. Seit Januar 2018 ist er Geschäftsführer beim BNA und zuständig für die politische Interessenvertretung der Mitglieder auf internationaler und nationaler Ebene zu Themenbereichen wie Tier- und Artenschutz, CITES, invasive gebietsfremde Arten, Zoonosen und Tiergesundheit. Und seit 2024 ist er zudem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Citizen Conservation. Seit über 25 Jahren Halter von Wirbellosen, Amphibien und Reptilien. Und dementsprechend kannst du viel auch aus deiner eigenen Praxis sagen. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, danke schön.
Ja, ich würde gerne eigentlich mal eingangs mit einer Anfangsrunde starten, einfach mal so ein bisschen, ja, Assoziation. Was heißt eigentlich für Sie verantwortungsvolle Heimtierhaltung? Verantwortungsvolle Heimtierhaltung für mich ist, Frau Dr. Langner?
Ist, also ich kann ja vielleicht ein Beispiel auch bringen. Ich war jetzt ganz aktuell letzte Woche in Brüssel bei einer Veranstaltung unseres Europäischen Dachverbandes mit zwei anderen Dachverbänden. Und da gab es auch einen Vortrag von Purpose Dogs. Das ist eine Organisation, die eben tiergestützte Intervention fördert, die Tiere ausbildet. Und das ist für mich ein sehr verantwortungsbewusster Umgang mit Tieren, die dann ja auch noch sehr viel Gutes tun, nämlich den Menschen mit Behinderung eben ein relativ normales Leben zumindest erfordern. Also längere Antwort auf Ihre Einführungsfrage.
Also gar keine Entschuldigung notwendig, weil ich habe schon viel zu viel geredet eigentlich. Also wunderbar. Vielleicht magst du weitermachen, Antje. Was ist für dich eine verantwortungsvolle Tierhaltung?
Ja, ich gehe jetzt mal vom Tierhalter aus. Also für mich steht das Bedürfnis oder die Bedürfnisse der Heimtiere im Fokus. Und verantwortungsvoll sind Tierhalter dann, wenn sie diese Bedürfnisse an erste Stelle rücken. Sowohl bei der Anschaffung der Tiere als auch bei der Versorgung der Tiere. Sogar dann, wenn sie aus irgendwelchen Gründen Tiere nicht mehr halten können. Selbst dann greift diese Verantwortung dann auch, jemanden zu finden, der die Tiere übernimmt.
Ja klar, es ist ein Lebewesen. Letztendlich spiegeln das ja auch eure Videos, die jetzt ausgezeichnet wurden, wieder. Also dann eben wirklich auch in der Beratung zu schauen, ist dann der potenzielle Halter, die Halterin überhaupt dafür geeignet, für das jeweilige Tier? Und wie kann man damit umgehen? Aber muss man dann eben auch immer so ein bisschen, ja, ist das eine Gratwanderung hinsichtlich des Themas Tierschutz, Tierrechtsszene? Also wie geht man damit eigentlich um, also über die gesetzlichen Maße hinaus vielleicht auch aktiv zu werden?
Also das ist ja dann die Verantwortung der Branche, die du da ansprichst, die natürlich genauso da ist und umfasst schon auch die Schulung der angehenden Tierhaltenden oder der Heimtierhalter, weil ja sich auch die Erkenntnisse zur Haltung ständig verändern, und dann gehört dann zur Verantwortung dazu, dass auch die Fachberater auf der Fläche sich da auch immer wieder neu aufschlauen. Also nur weil man irgendwann mal vor 10 Jahren einen tollen Kurs gemacht hat, heißt das ja nicht, dass die Erkenntnisse heute noch aktuell sind. Also das ist das eine. Und dann muss man auch bei der Anschaffung der Tiere, also aus welchen Zuchtbetrieben, woher kommen die Tiere, unter welchen Bedingungen wurden sie gezüchtet. Wir reden viel über heute über Qualzüchtung. Auch da greift die Verantwortung des Zoofachhandels an der Stelle. Und dann aber auch der gesamten Branche. Also mir ist das persönlich ein großes Anliegen, dass eigentlich alle Player in der Branche so einen 365-Grad-Blick haben, der auch beinhaltet, diese Basis unserer Branche, und das sind ja nur die Tiere, ernst zu nehmen, dahingehend, woher sie kommen, wie sie gezüchtet werden, woher sie auch in Zukunft kommen, wenn der Zoofachhandel immer weniger Tiere selbst anbieten kann. Was ist mit Tieren, die im Tierschutz sind? Haben wir als Heimtiersektor nicht auch da eine Verantwortung? Wie werden wir dem eigentlich gerecht? Ich finde, das sind Fragen, über die wir grundsätzlich nachdenken müssen und wo auch jedes Unternehmen für sich eine Lösung finden muss.
Ja, und Martin, ich habe dich zwischendurch auch schon mal nicken sehen und möchtest du darauf auch direkt eingehen. Also was ist für dich verantwortungsvolle Heimtierhaltung? Ich glaube, besonders einig seid ihr euch dann in dem Aspekt, man hat die Fürsorge für das Tier auch über den Zeitpunkt hinaus, wo man sich vielleicht nicht mehr kümmern kann, aber sich dennoch darum kümmern muss, dass es dem Tier weiterhin gut geht, auch in anderer Obhut.
Also ich stimme Antje in ihren Punkten definitiv zu. Vom BNA muss natürlich immer das Schlagwort Sachkunde kommen, also sich sachkundig machen für ein Tier. Und ich möchte auf Antje nochmal verweisen und sagen, ich gebe ihr völlig recht, wir müssen uns über den kompletten Lebenszyklus des Tieres Gedanken machen. Und für einen Halter sehen wir aber auch eine Verantwortung, und das ist dann eben da, wo es reinführt, sich zu überlegen, kann ich denn die Bedürfnisse erfüllen, und zwar bevor ich mir das Tier anschaffe. Und wenn man dann merkt, dass man es nicht erfüllen kann oder in einem Beratungsgespräch aufgezeigt kriegt, dass es vielleicht doch nicht das ideale Heimtier ist, ich sage jetzt mal ein Hund für jeden, dass man sich dann aber vielleicht umberaten lässt zu einem anderen Tier. Oder dass man, wenn man eine normale Bartagame nicht halten kann, weil man nicht den Platz für das Terrarium hat, dass man sich vielleicht umberaten lässt und dann so flexibel ist, sich sachkundig macht und sagt, okay, vielleicht ist ein Leopardgecko das geeignete Heimtier. Aber dass man eben nicht starr ist, weil man ein Tier haben will oder weil man es irgendwo in den Medien sieht, sondern weil man immer das Tier und die Bedürfnisse, und da sind Antje und ich dann auch einer Meinung, in den Vordergrund stellt, und das zeitlebens.
Ja, und ich denke, auch die Videos, jetzt gehe ich schon wieder auf die Videos ein, aber die zeigen oder illustrieren das eigentlich ganz schön auf eine einfache, leicht verständliche Art und Weise und ohne, dass der Fachhändler oder die Fachhändlerin sich jetzt schlecht fühlen muss, weil er den Kunden vielleicht anderweitig berät, er damit aber auch dem Tier eigentlich nur gerecht werden kann, indem er eben wirklich auf die jeweiligen Lebensumstände eingeht oder darauf einzahlt. Ja, Frau Dr. Langner, jetzt haben wir ein bisschen schon gesprochen über das Thema Tierhaltung, verantwortungsvolle Tierhaltung. Wie bewerten Sie jetzt vor diesem Hintergrund auch die aktuelle Marktentwicklung? Oder wie schätzen Sie das generell ein aus IVH-Sicht? Wir sprechen immer wieder von herausfordernden Zeiten. Ich habe es eingangs auch schon mal gesagt. Wie stellt sich der Markt dar? Gibt es da auch graduelle Unterschiede bei den Verbandsmitgliedern und ihrem Feedback rund um Futtermittel, Snacks, Zubehör, Bedarfsartikel?
Ja, ich glaube, dieses Jahr ist es besonders schwer zu sagen, wie entwickelt sich der Markt. Es ist sicherlich segmentabhängig. Wir haben ja bei uns im Verband einmal die Sparte der Futtermittelhersteller und dann auch die Sparte der Bedarfsartikelhersteller. Sie kennen unsere Statistik, haben Sie ja am Anfang auch schon in Teilen zitiert. Wir sehen beim Bereich Futtermittel, sagen wir mal generell, vielleicht noch eine schwarze Null. Ein bisschen unterschiedlich dann, ob man auf die Snacks schaut oder ob man auf die Alleinfuttermittel schaut und auch Hund, Katze schaut. Im Bereich Bedarfsartikel sehen wir, sicher auch da wieder ein bisschen abhängig, schaue ich auf den Bereich Vogel, Aquaristik, doch eher eine leichte Abwärtsbewegung. Wir haben, wenn man sich mal über einen längeren Zeitraum auch die Tierzahlen anschaut, schon diesen Peak zu Corona gehabt. Und von da ab gibt es eine doch tendenziell leichte Abwärtsbewegung insgesamt bei der, wenn man von mal 34,9 Millionen Tiere waren es, glaube ich, im Jahr 2021. Und jetzt sind wir so knapp unter die 34 gerutscht, 33, irgendwas. Ich glaube, das ist im Moment so, und ich brauche ja nun die Heimtierpopulation, denn das ist ja mein Kunde letztendlich. Und da wir da diese Seitwärtsbewegung, / die Bewegung doch nach unten sehen, ist auch im Moment der Markt eher auf einem, sagen wir mal, Plateau, das sich zu einer Seite neigt.
Das war jetzt nett ausgedrückt für, es wird voraussichtlich noch herausfordernder und problematischer werden, als es derzeit ist, wenn auch auf einem hohen Niveau. Ich mache das jetzt eher mal so ein bisschen hemdsärmlich, fasse ich das zusammen. Antje, wie siehst du das? Ihr bekommt ja auch sehr viel Feedback aus den Mitgliedsbetrieben des ZZF, aus den Märkten, also wenn es gerade um den Einzelhandelsbereich geht. Wir können ja jetzt noch schlechterdings in der Hochrechnung die Statistik für 2025 vorwegnehmen. Aber wie ist deine Einschätzung? Wird sich das jetzt auch erstmal noch in den nächsten ein, zwei Jahren so fortsetzen? Also Gordon Bonnett hat auch letztes Jahr prognostiziert, wir werden da erstmal noch ein bisschen länger von haben, also von einer Seitwärtsbewegung. Und wahrscheinlich wird es auch noch einen Ticken nach unten gehen. Wie siehst du das?
Ja, also ich bin auch bei Frau Langner, dass es die Seitwärtsbewegung geben wird. Das ist auch nicht nur diese Branche, sondern da sind ja auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich ein Problem. Wir sehen eine große Konkurrenz mit anderen Freizeitbranchen, in denen die Heimtierbranche hier steht. Wir haben unglaublich viele Herausforderungen, auch hinsichtlich der Regulierung, die sicherlich alle beschäftigen, die auch zum Teil richtig kostspielig sind, wenn wir jetzt an Lieferketten denken und so weiter. Also da sind schon viele Herausforderungen, die kostspielig sind, und gleichzeitig gibt es aber auch viele Player auf dem Markt. Also wenn wir jetzt den Zoofachhandel angucken, und wir haben halt noch viele andere Absatzwege, die auch da einen Preiskampf veranstalten. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, der Preiskampf, den wir haben. Und ja, insofern wird wahrscheinlich der Gesamtumsatz der Branche nicht steigen.
Ja, also ich nenne es manchmal auch den Fluch der guten Marke. Also klar, wenn die Marke besonders beliebt ist, dann schaut natürlich die Endkunde oder der Endkunde, ob es das Großgebinde nicht auch 10 Euro günstiger irgendwo gibt im Internet. Das ist klar. Martin, vielleicht deine Prognose auch hinsichtlich, also ihr habt natürlich dann vor allen Dingen die Zahlen der Halterinnen und Halter im Blick. Es wird natürlich schlechterdings möglich sein, da statistisch genaue Werte auch zu ermitteln, aber ihr seht zumindest ja immer gewisse Tendenzen. Wie ist so deine Prognose, auch was die nächsten Jahre, den Zeithorizont vielleicht von ein, zwei Jahren eben betrifft?
Also wenn man sich das auch anschaut mit dem Corona-Boost, sieht man schon, dass es da eine Seitwärtsbewegung gibt. Das zeigen ja auch die Zahlen von IVH und ZZF zu der Heimtierpopulation. Man merkt im Bereich der Tiere, die in unseren Mitgliedsverbänden gehalten werden, das sind ja eher so die Spezialisten, dass sich da schon vieles, ich sag's mal so, von den exotischeren Tieren eher zu den Generalisten entwickelt. Also weg von seltenen Waldvögeln eher hin zu Allerweltsarten wie bestimmten Sittichen, Papageienartigen. Auch im Kleinsäugerbereich sieht man die Trends wieder mehr zu den klassischen Heimtieren, Kaninchen, Meerschweinchen, vielleicht Degus und Chinchillas, und das, was vor ein paar Jahren noch der große Hype mit exotischen Kleinsäugern war, Stachelmäuse, Streifengrasmäuse, das ist heute eine ganz kleine Community, die ist aber stetig. Insofern denken wir schon, dass die Population eher seitwärts bewegend stabil ist. Es verschieben sich halt einfach so ein bisschen die Trends, also auch im Bereich Terroristik. Wenn man sich anschaut, was vor 10, 15 Jahren noch im Handel war an Tieren mit teilweise dubioser Quelle, das ist heute im Terroristiksektor alles zusammengeschrumpft. Dafür kriegen wir nicht mehr die Artenschutzprobleme, sondern wir reden jetzt bei vielen Tieren dann wieder über Qualzuchten, weil wir so viele Zuchtformen haben, wo man dann eher die Probleme kriegt, dass sie halt irgendwie angezüchtete Defekte haben, was dann eigentlich das nächstgrößere Thema wird. Insofern verschiebt sich nach unserer Einschätzung eher so der Fokus der Tiere, und das ist ganz trendbasiert.
Ja, ich fand es ganz spannend, was du auch über so bestimmte Teilgruppen oder Mini-Bubbles gesagt hast, die es dann vielleicht auch noch aus Haltersicht gibt. Was mich mal interessieren würde, jetzt eigentlich an Sie alle drei gefragt, welche Herausforderungen dann auch in Sachen Aufklärung, Informationen erwachsen und wie sie eben auch aus den verschiedenen Perspektiven der jeweiligen Verbände mitgetragen werden können. Weil klar, ihr alle habt da eben unterschiedliche Ansätze, aber vielleicht mit dir dann beginnend.
Also ich denke, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir den Tierhalter oder die Tierhalterin definieren. Weil das ist ein so heterogenes Spektrum geworden, dass es sehr schwierig ist, eine Zielgruppe anzusprechen. Also wir haben nach wie vor die sehr versierten Züchter. Da gibt es die ältere Generation, die sagt, so wie es vor 30 Jahren war, ist doch alles gut und die Tiere haben sich doch vermehrt, so schlecht kann es dir noch gar nicht gegangen sein. Dann gibt es die anderen, die sagen, also eigentlich ist nur das Beste für mich gut genug und Mindestanforderungen zählen für mich nicht, also ich will Richtung Good Practice oder Best Practice sogar gehen. Und wir dürfen sehr viele unterschiedliche Bevölkerungsschichten gar nicht außer Acht lassen. Also wir haben komplette Communities, Bubbles, wie du sie genannt hast, die wir wahrscheinlich gar nicht erreichen, die entweder gar nicht den Zoofachhandel besuchen, weil sie ihre Tiere und ihr Futter rein online kaufen, oder die eben vielleicht einen kulturellen oder Migrationshintergrund haben. Da gibt es die Bereiche Wirtschaftsgeflügel, Hausgeflügel. Es gibt auch eine eigene Community, ich sag's mal so im arabisch-persischen Raum, die eine ganz andere Vorstellung von Ziervogelhaltung haben, als wir das haben. Da ist oftmals ein einzelner Vogel, dem ich das Sprechen und Gesänge beibringe, noch der Vordergrund und nicht eine Schwarmhaltung. Also insofern ist, glaube ich, das Schwierige in der Kommunikation, unterschiedliche Zielgruppen mit der entsprechenden Sprache anzusprechen und so zu triggern, dass sie auch die Informationen nehmen. Im Fachhandel ist es sicherlich ein bisschen einfacher. Da gibt es unsere Schulungen in der ZZF mit der Akademie, da erreicht man auch immer ein paar Leute. Die Frage ist aber, wie tragen wir das weiter? Und da sind wir der Auffassung, dass man das eigentlich möglichst sehr schwellig und hochfrequenter vielleicht ausbauen sollte. Das heißt, irgendwie den Haustierberater des BMELs ausbauen, aber nicht nur in deutscher Sprache, sondern dass man heute mit KI hingeht und das dann vielleicht auch ins Polnische, ins Russische, ins Türkische und Arabische übersetzt. Dass wir also auch ganz andere Bevölkerungsschichten erreichen und das somit einfach ein bisschen besser verbreiten.
Antje, du hast schon genickt, also dementsprechend, das unterstützt du, also gerade was den Haustierberater betrifft und auch niedrigschwellige inklusive Angebote?
Also das ist eine ganz lange Forderung des ZZF an das Landwirtschaftsministerium, das ja diesen Haustierberater als Plattform ins Leben gerufen hat, dass wir sagen, also A, müssen die Inhalte ein bisschen überarbeitet werden, aber sie sind auch derart, dass sie eigentlich nicht besonders attraktiv sind für Tierhaltende, sich da zu informieren. Also das muss wirklich auch vielleicht mit in Verbindung mit einer App oder so, dass man es einfach leichter hat über Quiz oder so. Also dass einfach dieses Wissen, das dort zusammengetragen ist, noch anders vermittelt wird, und da unterstützen wir den WNA voll und ganz.
Also ein bisschen Gamification und gleichzeitig auch Einigkeit. Wie sehen Sie das, Frau Dr. Langner? Ihre Unternehmen, Ihre Mitgliedsunternehmen stehen natürlich dann auch für eine ganz große Bandbreite, ein großes Produktportfolio an unterschiedlichen Produkten, aber wenn es eben um gemeinsame Branchenanstrengungen geht, da gibt es ja auch schon viele Initiativen, wie sehen Sie dann den Punkt der Kommunikation?
Es ist tatsächlich eine der drei Säulen unseres Verbandes, ist auch die Förderung der Heimtierhaltung. Wir haben einmal seit ganz vielen Jahren auch Schulmaterialien für Grundschulkinder im Bereich, machen wir es für Hund, Katze, Kleintiere, um Kinder einmal darin zu schulen, wie gehe ich verantwortungsbewusst mit einem Tier um, gleichzeitig aber darüber auch ein Interesse an einer Tierhaltung eben auch zu fördern. Und dann machen wir einiges in dem Bereich der Mensch-Tier-Beziehung, dass wir immer wieder versuchen darzustellen, auf verschiedenen medialen Ebenen, wie positiv ist es, ein Tier zu halten. Was bringt es mir als Mensch, als Tierhalter, was bringt es der Familie, den Kindern, wenn wir Heimtiere zu Hause haben? Und ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht oft genug betonen kann, wie positiv es auch für die Gesellschaft ist, wenn es Heimtiere gibt, die gehalten werden.
Ja, also gerade bei Kindern, bei Jugendlichen, jungen Heranwachsenden ist es natürlich dann nochmal besonders positiv, aber auch im Bereich der Senioren.
Also das ist Thema Einsamkeit, ja. Wo ja. Dann Heimtiere ja eine ganz große positive Rolle spielen können. Man geht raus mit dem Hund, den man hat, man trifft andere, man unterhält sich, man kommt ins Gespräch. Also da, glaube ich, ist wirklich noch viel Potenzial.
Ja, also gerade wenn man die gesellschaftliche Bedeutung sieht, dem steht ja mitunter dann auch schon mal die Regulatorik im Wege. Also wenn man jetzt die großen Herausforderungen, Antje Schreiber hat es eben schon mal angesprochen in Bezug auf Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, dann gibt es noch die Entwaldungsverordnung, die jetzt, so wie es jetzt sich andeutet, erstmal aufgeschoben ist auf unbestimmte Zeit. Aber wie sieht es mit regulatorischen Entwicklungen aus? Was steht da besonders im Fokus und was ist aus Ihrer Sicht vielleicht auf EU-Ebene genauso wie auf Bundesebene problematisch?
Es ist so, wie Sie sagen, wenn wir an Regulatorik denken, schauen wir immer nach Brüssel und auch nach Berlin. Und in Brüssel passiert eben bei uns im Futtermittelbereich eigentlich fast alles. Es ist europäisch einheitlich geregelt. Da ist die Branche im Moment sehr damit beschäftigt, Zusatzstoffe, die es seit vielen Jahren gibt, weiter zu erhalten. Unglücklicherweise gibt es eine Regelung, nach 10 Jahren müssen Zusatzstoffe wieder neu zugelassen werden. Wir stellen aber fest, diejenigen Unternehmen, die damals die Zusatzstoffe zugelassen haben, also diesen ganzen Prozess auch durchlaufen haben, die sind zum Teil gar nicht mehr auf dem Markt, haben das Interesse verloren. Da ist im Moment ein großes Engagement des Europäischen Dachverbandes da, diese für die Branche essentiellen Zusatzstoffe zu erhalten. Das ist mal als ein Beispiel, wo an einer großen Front gekämpft wird. Das andere, wenn man nach Berlin schaut, die ganzen Regelungen, die auch die Heimtierhaltung einschränken, die weiteren Forderungen nach Sachkunde nachweisen, aus den Kommunen, dann ja auch viel Erhöhung, Hunde- und Katzensteuern, Einschränkungen für Freigängerkatzen, Kastrationspflichten und so weiter. Auch das macht das Feld immer enger und immer schwieriger, um Tiere zu halten. Und dann nicht zuletzt, was Sie sagen, natürlich die ganzen Berichtspflichten im Nachhaltigkeitsbereich, Verpackungen, das kostet die Firmen viel Geld, weil sie Personal in dem Bereich aufstocken müssen.
Auf jeden Fall.
Da bleibt Zeit und Geld gar nicht mehr für Innovation, sondern man muss schauen, dass man diese ganzen Pflichten erfüllt.
Ja, also ich habe das neulich mal mir von einem Zubehörhersteller erläutern lassen, was es alles bedeutet hätte. Das war noch vor jetzt diesem Aufschub, wenn diese Entwaldungsverordnung so gekommen wäre und wie schwierig es gewesen wäre, dem nachzukommen oder diese Pflichten eben auch zumindest Stand heute zu erfüllen. Antje, wenn man die politische Arbeit des ZZF betrachtet, so macht ihr ganz viel, seid sehr engagiert, egal ob mit Fachtagungen, parlamentarischen Abenden, jetzt das nächste Mal am 3. November. Wenn man diese politische Ebene sieht, wo besteht da aus deiner Sicht der Handlungsbedarf und wie ist die Möglichkeit eben auch als Expertin, Experte dort ja vielleicht fundiert zu gestalten, um eben auch dafür zu sorgen, dass die Praxis, die gute berufliche Praxis nicht leidet? Immer natürlich unter dem Gesichtspunkt der artgerechten Tierhaltung.
Boah, wir haben unheimlich viele Themen auf dem Tisch und die betreffen tatsächlich auch alle vier Fachgruppen. Also die Entwaldungsverordnung wurde bereits genannt. Das hätte tatsächlich zur Folge gehabt, dass Unternehmen aus unseren Mitgliedskreisen Produktlinien komplett eingestellt hätten. Also so dramatisch war das. Jetzt haben wir noch mal ein Jahr Frist. Wir hoffen, dass wir dann noch mal eine andere Formulierung auch hinbekommen. Und da schreiben wir natürlich ans Bundeswirtschaftsministerium, ans Landwirtschaftsministerium. Und das sind dann kommen wir zur Verpackungsverordnung EUPA, da haben wir auch eine Stellungnahme abgegeben. Dann haben wir eine Anfrage gehabt zur ISO-Zertifizierung von Heimtierprodukten und mussten dann erstmal in unseren Fachgruppen abfragen, wie sie dazu stehen, ob wir als Verband das positiv bewerten oder negativ bewerten. Dann haben wir Themen jetzt sehr konkret, was den Zoofachhandel oder Züchter betrifft, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium die Mindestanforderungen an die Haltung von Zierfischen überarbeiten. Das haben wir natürlich auch kommentiert, der BNA auch sicher dran und kann dazu was sagen. Das begleiten wir sehr eng. Wir haben also viele so auf einer großen globalen Ebene Regulierungen, auch Stimmungsveränderungen in der Politik, in der EU nehmen wir das schon wahr. Wir haben nach wie vor diese Positivlistendiskussion, also dass es darum geht, eine Erlaubnisliste einzuführen. Also es ist ein richtig gehender Paradigmenwechsel. Also wir haben aktuell die Haltung, Heimtiere sind erstmal was Gutes und nur im Einzelfall, zum Beispiel aufgrund von Artenschutz, wird dann reguliert und werden vielleicht bestimmte Heimtiere eingeschränkt haltbar sein oder handelbar sein. Und wenn die Positivliste käme, ist es dann genau umgedreht. Sie sind erstmal verboten und dann gibt es eine Art Erlaubnisliste und man muss dann Kriterien schaffen, die dann eben dafür sprechen, dass bestimmte Tiere auf die Liste kommen. Dieses Damoklesschwert schwebt immer über dieser Branche. Das wird wahrscheinlich auch immer das Schweben bleiben, weil es immer irgendwelche Organisationen geben wird, die das heiß lassen. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen untätig bleiben dürfen. Wir müssen immer wissenschaftsbasiert argumentieren, letztlich auch im Sinne des Tierwohls. Weil da ist auch viel Aktionismus, heiße Luft, viel Emotionen mit im Spiel und nicht unbedingt wirklich tatsächliche wissenschaftsbasierte Erkenntnisse, die das rechtfertigen würden und wo die Positivliste tatsächlich einen positiven Effekt hätte für die Heimtiere. Also da sind wir sehr stark involviert auf EU-Ebene. Also ich könnte Stunden reden über das, was wir alles auf dem Tisch haben beim ZZF. Es ist unglaublich.
Ja, also ein Berg also offenbar. Aber das sehe ich auch immer, wenn ich eure Newsletter bekomme, weil da gibt es ja dann auch immer die aktuellen Verlautbarungen oder eben wieder einen aktuellen Status. Und man hat manchmal so den Eindruck, es ist so ein Ping-Pong-Spiel. Es geht immer hin und her. Je nachdem, wie auch vielleicht die politische Großwetterlage ist, kann es auch sein, dass dann in der neuen Legislaturperiode dann ein Gesetzesvorhaben doch wieder aufgegriffen oder eben nicht zu Ende gebracht wird, was die Vorgängerregierung noch angeregt hat. Letztes Jahr haben wir auch über die Positivliste hier gesprochen. Das war, also wenn man es mit einem Patienten vergleicht, da lag die Bundesregierung dann schon im Sterben, aber kurz danach wurde das Ende der Bundesregierung dann bekannt gegeben und dann ging es auch los mit dem Ansetzen der Neuwahlen. Ja, wenn du das, Martin, so aus dieser Perspektive siehst, wie wir es letztes Jahr diskutiert haben, das, was jetzt Frau Dr. Langner, was Antje Schreiber auch angesprochen haben, wie siehst du das aus BNA-Sicht? Was sind so die dringendsten Projekte, die es auch im Sinne einer verantwortungsvollen Tierhaltung, aber auch im Sinne der TierhalterInnen zu verfolgen gilt?
Also da müssen wir, glaube ich, auch unterscheiden, was sind konkrete regulatorische Vorhaben auf EU- oder nationaler Ebene und was sind so hypothetische. Fangen wir vielleicht mit den hypothetischen an. Die Antje hat es ja gerade schon erwähnt, wir haben diese Diskussion der Positivliste, da macht die EU gerade eine Studie. Es gab im Juni die Ergebnispräsentation der Zwischenstudienphase. Das war eine Katastrophe, weil weder fachlich noch sachlich gerecht. Das waren viele Aspekte, sind gar nicht entsprechend berücksichtigt worden. Es gibt ein ausführliches Gutachten von Professor Dr. Dr. Spranger zur juristischen Vereinbarkeit einer Positivliste mit EU-Recht. Da ist so ein bisschen drüber gebügelt worden und es sind bekannte Aussagen getätigt worden, die man von den Befürwortern einer solchen Liste kennt. Aber das Faktische, was gegen eine solche Liste spricht, haben die unterschiedlichen Verbände, also auch wir, dann im Nachgang eingebracht. Es gibt aber auf der EU-Ebene noch zwei weitere Forschungsvorhaben, die man vielleicht nicht außer Acht lassen sollte und die stehen in diesem großen Kontext, den illegalen Wildlife Trade ein bisschen zu reglementieren. Wir haben einmal eine Studie, die dreht sich um die sogenannte Nachfragereduktion nach exotischen Tieren. Jetzt kann man natürlich sagen, warum soll ich die Nachfrage von gezüchteten Tieren reglementieren, wenn sie unter Berücksichtigung des Tierwohls und der artgemäßen Haltung gut als Heimtiere geeignet sind. Und diese ganze Studie steht also aber allerdings im Kontext dieses illegalen Artenhandels. Und es ist, glaube ich, jeder dafür, dass wir den illegalen Artenhandel reduzieren und da aufklären, welche Tiere man nicht kaufen sollte, wenn die Herkunft nicht zweifelsfrei nachweisbar ist. Und da besteht jetzt aber die Gefahr, dass diese Nachfragereduktion des illegalen Tierhandels mit dem legalen Tierhandel vermischt wird. Und dann kann ich natürlich auch komplette Aktivitäten, die den Ex-situ-Artenschutz betreffen, zum Beispiel aushebeln. Und es gibt eine zweite oder eine dritte Studie zum sogenannten Lacey Act. Wer das nicht kennt, der Lacey Act ist ein Rechtsrahmen in den USA, der besagt, dass Tiere oder Pflanzen, die in den Herkunftsländern national geschützt sind, nicht in den USA gehandelt werden dürfen. Also es geht nicht um die Tiere, die wir in CITES reglementiert haben, sondern um endemische Arten, beispielsweise in Australien, im Iran, in Brasilien, wie auch immer. Und da gibt es jetzt eben auch Befürworter, die das nicht nur auf der europäischen Ebene sehen wollen, sondern sogar auf der globalen Ebene. Und die Frage ist, wie können wir das regeln? Weil wir wissen von manchen Arten gar nicht, wann sind die das erste Mal legal exportiert worden. Und dann haben wir natürlich ganz konkrete Sachen, um das nur noch kurz abzuschließen. Wir haben die EU-Tierschutztransportverordnung, die novelliert werden soll. Das gab ein paar ganz gute Formulierungen im Bereich Aquaristik. Man fragt sich dann aber, warum gehen diese guten Reglementierungen nicht auch im Bereich Terraristik weiter? Wir diskutieren auf EU-Ebene dann aber auch die Tatsache, dass bestimmte Leuchtmittel verboten werden, die in der Terraristik zum Beispiel relevant sind. Wenn die Leuchtmittel Metalldampflampen mit Quecksilber nicht mehr erlaubt sind, dann brauchen wir auch nicht mehr über eine Positivliste im Bereich Terroristik reden, weil dann haben wir sie. Dann sind wir hinten untergefallen und dann in Deutschland, Antje hat es schon erwähnt, also wir haben die Überarbeitung der Mindestanforderungen Zierfische. Wir werden wahrscheinlich die Mindestanforderungen für die Reptilien kriegen, das wird auch nochmal sehr spannend. Und wir schätzen vom BNA, dass auch die Thematik Qualzuchten, Defektzuchten in der Legislatur nochmal angegangen werden wird, weil das war ja ein großes Thema letztes Jahr, wo wir auch darüber diskutiert hatten und dann mit dem Sterben der Bundesregierung das Thema natürlich Novellierung Tierschutzgesetz auch ad acta war. Und da ist jetzt die Frage, wird das Qualzuchtgutachten aktualisiert, machen Sie eine Verordnung oder wird das Tierschutzgesetz aufgemacht? Also da gibt es jetzt viele offene Fragezeichen und wir können alle ein bisschen spekulieren. Was kommt, wissen wir nicht, aber wir vermuten, glaube ich, alle, dass irgendwas kommt.
Ja, und ich glaube, Antje wollte noch ein paar offene Fragezeichen beitragen.
Also das hatte er noch gar nicht gesagt mit den Qualzuchten. Das wäre tatsächlich jetzt ein Thema, weil das ja auch die Frage war, wo ist man immer gegen alles oder gibt es vielleicht auch Themen im Sinne des Tierwohls, die man auch sogar weiter befördern möchte als Heimtierbranche. Und tatsächlich gehören die Qualzüchtungen da dazu. Also wir als ZZF sind dafür, dass da was geregelt wird und dass wir auch eine wirklich rechtssichere Liste bekommen zu Qualzuchtmerkmalen, die allen Beteiligten, ob das die Veterinäre sind, ob das die Züchter sind, einfach Orientierung geben können, welche Merkmale, wir reden nicht über Rassen, sondern tatsächlich über diese Merkmale, die angezüchtet sind oder genetisch vorgegeben sind, dass die auf so eine Liste kommen, damit man eine Orientierung hat, was man besser nicht züchtet oder dass die Tierhalter auch eine Orientierung haben, welche Art von Tieren sie besser nicht anschaffen sollen. Mhm. Also da sind wir dann tatsächlich Tierschützer. Aber ich wollte eigentlich, deswegen habe ich rübergeguckt, weil es nicht nur die Regulierungen sind, sondern auch die Auslegung der Gesetzeslage, die eine große Herausforderung darstellt. Und ich glaube, wir haben ja hier viele Zoofachhändler sitzen, Wir haben momentan die Situation, dass eine neue Generation an Amtstierärzten scheinbar in die Behörden kommt, die die Gesetzeslage oder auch die Auslegung des § 11 Tierschutzgesetz noch nicht so verinnerlicht haben. Also was an uns herangetragen wird von den Mitgliedsunternehmen ist, dass es da zum Teil sehr willkürliche Auslegungen gibt. Auflagen, die überhaupt nicht rechtsbasiert sind. Und da sind wir natürlich als Verband gefragt, unsere Mitglieder dann auch zu beraten und zu unterstützen. Und haben jetzt tatsächlich, kleiner Werbeblock, am 29. Oktober auch ein Webinar, wo wir nochmal so die Rechtsgrundlage erklären und Tipps und Tricks im Umgang mit Amtstierärzten. Also das ist ja gar nicht so, dass da jetzt ein neues Gesetz droht, aber dass tatsächlich in der Auslegung dessen neue Herausforderungen entstanden sind für den Zoofachhandel.
Also viel zu tun auch eben entsprechend für Juristen. Das Webinar, ich habe die Einladung diese Woche bekommen, wird auch von einem Juristen durchgeführt. Blicke ich mal rüber zur Juristin. Wie sehen Sie eigentlich dann die aktuellen Herausforderungen und welche Auswirkungen wird das, also wir haben eben auch schon über Qualzuchten viel diskutiert, welche Auswirkungen wird das auch ganz klar auf die Sortimentsgestaltung, auf die Entwicklung der Produkte bei Ihren Mitgliedsunternehmen haben? Also man sieht ja jetzt schon, dass Qualzuchten in werblichen Abbildungen nicht mehr vorkommen, dass da auch viel in vorauseilendem Gehorsam umgesetzt wird. Aber wie kann man einerseits da im Sinne des Tierschutzes, der artgerechten Tierhaltung vorgehen? Worauf müssen wir uns vielleicht auch noch einstellen? Was wird noch mehr kommen an Entwicklungen Ihrer Meinung nach?
Ja, das war ja ein Element dieser Novelle der Tierschutzverordnung, die ja dann mit dem Sterben der Ampelregierung dann eben auch es nicht mehr geschafft hat, nämlich dass auch im Bereich der Werbung eben mit Qualzuchten, wie auch immer sie dann nachher zu definieren waren, eben nicht mehr geworben werden darf. Das hat natürlich die Mitgliedsunternehmen auch umgetrieben. Wir haben da als Verband die Firmen auch natürlich informiert, haben auch Stellungnahmen abgegeben Richtung Landwirtschaftsministerium. Auch wenn jetzt dieses Gesetz nicht gekommen ist, ist das ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen, weil auch wir der Ansicht sind, nicht nur einmal, dass es auch weiterhin auf der Agenda irgendwo des Landwirtschaftsministeriums steht, sondern dass das ja ein wichtiges Thema ist, Qualzuchten. Das wollen wir ja auch nicht. Und wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der jetzt auch so einen Leitfaden erarbeitet, um ihn nachher auch den Firmen an die Hand zu geben, im Prinzip wahrscheinlich für die Marketingabteilung, damit die abschätzen können, die Tiere, mit denen ich werben will, auf meinen Verpackungen im Internet und so weiter, unterfallen die den Kriterien Qualzucht? Ja, nein. Wir wollen es den Firmen also einfacher machen, da die richtige Entscheidung zu treffen.
Mhm. Martin, wie siehst du das? Also ist da teilweise auch schon sehr viel an Freiwilligkeit vorhanden, auch aus in Richtung Industrie, also viel eben an Selbstverpflichtung. Wird das vielleicht auch dazu führen, dass gesetzliche Regularien sich daran orientieren oder wird es eher so sein, dass die dann noch mal das Ganze ja, überspitzen und erhöhen?
Also ich denke, das Thema Qualzuchten ist auf jeden Fall in der Gesellschaft angekommen. Das wird auch nicht so weit, zum Glück nicht mehr runterkochen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, da müssen wir drüber reden. Im Handel ist es angekommen, Frau Langner hat es ja gerade schon gesagt und auch Antje schon, dass die Verbände da auch mit umgehen. Wir kriegen auch regelmäßig Anfragen, so von wegen, als Dritter, schaut doch mal drüber, kann ich mit diesem Tier werben oder kann ich nicht mit diesem Tier werben? Oder ihr seid ja mit den Exoten ein bisschen bewanderter, welche Bartagame kann ich denn noch auf ein Foto bringen und welche ist unter Qualzuchtverdacht? Also da ist schon eine Sensibilisierung da, was auch gut ist. Und da hat auch der Handel und die Hersteller haben da schon Vorbildcharakter. Man sieht ja aber auch Taylor Swift mit ihrer Katze. Man kann noch so gute Aufklärungskampagnen machen, dann kommen Taylor Swift und andere mit ihrer Faltohrkatze und schon ist jahrelange gute Aufklärung zunichte gemacht. Und da ist dann aber auch wieder der Punkt, wir müssen das Thema sehr viel einfacher in die Gesellschaft kriegen. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Es muss einmal auf den Verpackungen, auf den Produkten sein. Es muss eine Beratung im Zoofachhandel sein. Wir sind mit der Terraristica Hamm vorweggegangen, haben gesagt, wir verbieten bestimmte Zuchtformen in Hamm, weil wir sie mit Qualzuchten assoziieren oder weil es bestimmte Qualzuchten sind. Und wir wollen einfach damit so eine gewisse Aufmerksamkeit, Sensibilisierung in die Szene bringen. Das Thema muss aber auch in den Bereich der Vogelhaltung rein, das Thema muss in den Bereich der Zierfische rein. Und da ist es zum Beispiel jetzt in dem Gutachten so, dass wir im Entwurf auch erste Qualzuchtformen drin haben. Also wenn dieses Gutachten durchkommt, dann stehen Schleierschwänze und weiß der Henker was wirklich im Bereich der Qualzuchten. Und wenn das dann in den Mindestanforderungen drin ist, dann ist das aber auch mal so gesetzt, weil dann gibt es auch auch wenn es keine Verordnung oder Gesetz ist, aber zumindest eine Art antizipiertes Sachverständigengutachten, wo man dann sagen kann, diese Zuchtform wollen wir nicht mehr. Und solange das dem Tierschutz dient, ist das alles in Ordnung, weil keiner von uns möchte hier, dass wir Tiere pflegen, die Schmerzen leiden oder Schäden haben.
Das auf jeden Fall. Und ja, ist natürlich auf der anderen Seite die Frage, wie kann man kommunikativ damit umgehen, wenn dann eben alle Swifties jetzt plötzlich nicht unbedingt gemäß Tierschutz handeln wollen. Also ist das Gegenmodell dazu, eben auch mit Influencern zu arbeiten, Aufklärungsarbeit, die man vorbereitet hat, gemeinsam mit ihnen abgestimmt, in die Öffentlichkeit zu bringen, um auch andere Zielgruppen anzusprechen, die vielleicht über klassische Medien nach wie vor nicht unbedingt erreichbar sind?
Mit Sicherheit. Also das wäre schon wünschenswert, dass es Influencer gibt, die da den Mund laut auftun. Allerdings auch wissenschaftsbasiert.
Ja,
also das finde ich schon wichtig.
Das ist die Prämisse.
Dass das dann auch nicht so eine pauschale Verurteilung von ganzen Rassen oder so gibt, sondern dass man dann auch wirklich danach schaut, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu aussehen. Und deswegen ist es ja auch so und so wichtig, dass wir da so eine Merkmalsliste bekommen, damit dann nicht jeder aus Emotionen heraus einfach was verurteilt oder so. Letztlich ist es ja für den Zoofachhandel auch eine tatsächlich große Entscheidung zu sagen, präsentiere ich wieder Kaninchen oder nicht. Ne? Also das muss dann schon auch Hand und Fuß haben, so eine große Entscheidung zu fällen. Also das Also ich finde, müssen wir auch noch ein paar Studien haben, ein paar Gutachten noch bekommen, die das dann nochmal genauer untersuchen. Wie lang dürfen Ohren von Kaninchen zum Beispiel sein, damit die Gefahr einer Ohrentzündung nicht...
Ja, das also letztlich... Ja, ne, das also im Endeffekt ja. Haben wir zu wenig Daten, um qualifizierte Aussagen bei vielen Formen zu treffen und ganz vieles beruht auf Ableitungen. Und da, wo wir wissenschaftlich heute klar sagen können, das ist eine Qual- oder Defektzucht, ist, glaube ich, auch Konsens bei allen Verbänden, dass wir das dann auch nicht mehr möchten. Das Problem ist natürlich immer mit diesen Studien, die kosten Geld, wie kriege ich das finanziert? Und da kann man natürlich auch überlegen, redet man mit Tierärzteverbänden, dass die einfach sagen, wir machen mal eine Metastudie und gucken, was in den Patientenakten zum Beispiel drin ist. Also wenn ein Kaninchen mit Schlappohren wieder kommt, dass man dann nicht nur guckt, hat es nur Ohrentzündung, sondern wie lang ist zum Beispiel das Ohr, dass man das mal misst und dass man solche Metadaten erhebt. Und ich denke, wenn das im Tierschutz ist, da sollten wir gucken, dass wir da alle die Daten im Bereich Citizen Science, Community Science auch versuchen zusammenzutragen und dann wirklich wissensbasiert vorangehen.
Ja, also sicherlich ein gutes Vorhaben. Sehen Sie das ähnlich, dass also gerade da vielleicht die Mithilfe vieler Halterinnen und Haltern auch wiederum helfen kann, beispielsweise den produzierenden Unternehmen Rückschlüsse zu ziehen und Sortimente, Werbestrategien anzupassen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade die Idee, die Martin Singhalser genannt hat, sehr interessant, dass man eben zusammenarbeitet mit den Tierärzten, um solch eine Metastudie dann mal anzustoßen. Was ich eben schon sagte, natürlich wollen unsere Mitglieder ja auch keine Qualzuchten. Und wenn es uns mal gelingt, Merkmale zu definieren, die wissenschaftlich basiert sind, das bringt uns ja alle weiter.
Also das
würden wir immer unterstützen.
Das finde ich toll. Also es gibt einen Konsens zwischen den Verbänden. Ich sehe auch, jeder hat so irgendwie seine neuen Ideen und Impulse, die er mit nach Hause nimmt. Antje Schreiber wird bei Taylor Swift bei ihrer Agentur anrufen. Sie beide werden sich nochmal abstimmen bezüglich einer Studie. Also das ist schon mal eine gute Perspektive auf jeden Fall. Ich drücke dabei in jedem Fall die Daumen, nicht nur was Taylor Swift betrifft. Eine Frage vielleicht kurz nochmal. Ich habe eben schon mal eingangs erwähnt, der ZZF hat sich kein neues Kürzel, aber einen neuen Namen gegeben. Dazu vielleicht auch nochmal, ist das dieser Name oder diese Aufschlüsselung des Kürzels Zentralverband der Heimtierbranche e.V., der in Würzburg verabschiedet wurde, deutet das auch auf einen deutlich stärkeren inklusiven Ansatz, Schulterschluss innerhalb der Branche hin, also dass man sagt, wir sind für verschiedene Segmente da, wir decken verschiedene Bereiche ab.
Also der Name kündigt nichts Neues an, sondern der Name soll eigentlich das beschreiben, was die ganze Zeit schon gelebte Verbandspraxis ist, dass wir im ZZF verschiedene Handelsstufen organisiert haben, nämlich den Handel, die Industrie, die Heimtierpfleger im Salon und den Großhandel und die Züchter. Und der Name wurde von den Delegierten neu entschieden, weil er einfach mit diesem Begriff zoologische Fachbetriebe viele unserer Stakeholder, unserer Multiplikatoren aus dem Bereich Politik oder auch Journalisten auf den Holzweg geführt hat. Die haben uns dann so in die Richtung zoologische Gärten einsortiert und konnten auch mit dem Begriff Fachbetriebe nicht so viel anfangen. Und auch unsere Mitgliedsunternehmen können sich zum Teil, also Salons können sich auch unter Fachbetriebe nicht so einsortieren. Also der ist einfach in die Jahre gekommen, dieser Name, und musste neu gemacht werden. Aber es ändert sich nichts an der Satzung und es ändert sich nichts an der Ausrichtung. Und schon gar nicht ändert es etwas, sondern ist natürlich nach wie vor so, dass wir ein Mindset haben zur Kooperation mit allen anderen Fachverbänden dieser Branche. Wir stehen dafür, dass es gut ist, dass es eine Vielfalt in der Branche gibt, verschiedene Perspektiven auf die Themen, die uns alle beschäftigen. Und es ist immer wieder von Vorteil, wenn es dann auch einen Schulterschluss gibt, wenn es einen gemeinschaftlichen Akt auch gibt, bei bestimmten Themen dann eben Kräfte zu bündeln. Und zwar entweder um gemeinsam ein bestimmtes Thema zu forcieren, oder manchmal ist es dann im Lobbying auch fast besser, aus verschiedenen Richtungen kommen aber ungefähr ähnliche Anliegen auf bestimmte Politiker zu, die dann auch vielleicht jeweils nochmal ein bisschen anders von der Perspektive her formuliert sind. Und wir machen ja auch schon ganz viel zusammen. Also der Name ist übrigens auch nicht offiziell, also der liegt immer noch zum Eintragen ins Vereinsregister, also wir dürfen ihn offiziell noch immer nicht verwenden.
Je nach Region auch ein bisschen länger dauern.
Das kann Monate dauern. Also der Name hat damit nichts zu tun.
Okay, aber den Eindruck habe ich auch insgesamt über die vielen Jahre hinweg gewonnen, dass da der Zusammenhalt auch in der Branche sehr groß ist und auch die Kooperationsbereitschaft zwischen den einzelnen Verbänden, Interessengemeinschaften. Und ich sehe auch immer hier ein Nicken allenthalben zu den unterschiedlichen Themen, auch wenn man vielleicht an einzelnen Stellen nochmal in Details anderer Ansicht ist, aber generell sehe ich da durchaus eine große Gemeinsamkeit. Vielleicht, wenn man so mit Blick auf die Uhr in die Schluss- oder auf die Schlussrunde abbiegen. Ja, jeder von Ihnen, von euch, hat einen Wunsch an die Politik, die Branche und die Gesellschaft. Frei. Wenn jetzt die Wunschfee dort steht, und was wäre dann Ihr persönlicher Wunsch, Frau Dr. Langner, für die Heimtierhaltung der Zukunft? Das ist blöd, dass Sie als Erste anfangen müssen. Ne? Das ist eine Herausforderung.
Es ist jetzt noch nicht mal Weihnachten, aber ja, ich würde mir wünschen, dass die Politik diesen positiven Wert der Heimtierhaltung erkennt und auch danach agiert, also auch die Heimtierhaltung in ihrer Gesetzgebung fördert.
Das ist schon mal ein frommer Wunsch, aber auch ein guter Wunsch. Sehr schön. Antje, was ist dein persönlicher Wunsch? Es muss auch nicht Politik, Branche und Gesellschaft sein. Es kann Politik, Branche oder Gesellschaft sein. Was wäre dein Wunsch für die Heimtierhaltung?
Oder alle drei.
Oder alle drei auf einmal. Das geht nun wirklich nicht.
Das
geht nicht, um ein beliebtes Produkt zu zitieren, um das es heute nicht geht. Genau. Ja.
An die Politik habe ich tatsächlich auch den Wunsch, dass sie den Wert der Heimtierhaltung, die positiven Wirkungen der Heimtierhaltung ernst nimmt, auch wenn es natürlich immer wieder Themen gibt, über die man sprechen muss, und dass sie vor allem dann in Entscheidungen wissenschaftsbasiert entscheiden. Bei allen Emotionen, die bei Tieren ja immer eine Rolle spielen und die auch jeder Politiker mitbringt, jeder Politiker hat eine Emotion zu Tieren, entweder positiv oder negativ. Aber dass er dann trotzdem davon mal abstrahieren kann und in konkreten Fragestellungen dann auch mal danach schaut, wie bestimmte Erkenntnisse auch wissenschaftlich bewertet werden und auf Grundlage dessen entscheiden kann. Das wäre mein Wunsch an die Politik. Wunsch an die Branche ist es tatsächlich mal, also wir brauchen einfach richtig tolle Mitarbeitende in den Verbänden, die sich engagieren und die auch mal über ihr eigenes Unternehmen hinausblicken und vielleicht danach schauen, was gut wäre für den gesamten Sektor. Und wir haben zum Glück ganz viele fantastische Ehrenamtliche bei uns im ZZF, die das können. Aber nur das bringt uns alle weiter. Wenn man dieses Mindset hat, dann, wenn ich etwas dazu beitrage, dass der gesamte Sektor erblüht, dann tut es auch meinem Unternehmen gut. Das wäre mein Wunsch an die Branche. Und wer war der Dritte?
Wir haben die Politik, wir haben die Gesellschaft. Und wir haben die Politik, Branche und Gesellschaft. Also die Gesellschaft. Und
die Gesellschaft.
Die Gesellschaft. Hast du gestreift,
ja,
aber.
Die Gesellschaft, ja, also die ist ja auch, also da bin ich ein bisschen bei Frau Langner und dieser Initiative, schon in die Schulen das Thema Tier zu tragen. Und wir hatten ja dazu auch eine Veranstaltung, Wir fürs Tier im Frühjahr. Wie wichtig ist, dass Kinder mit Tieren in Kontakt kommen, wie wichtig es auch ist, dass Tierwissen schon in Bildungseinrichtungen vermittelt wird. Und ich wünsche mir, dass das auch in der Gesellschaft noch mehr Widerhall findet, dass Tiere thematisiert werden, weil jeder hat irgendein Verhältnis zu Tieren und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da mehr Aufklärung passiert und ich glaube, wir als Heimtierbranche unterstützen das auch gerne. Da gibt es sicher auch noch viele schöne Ideen, die man mit den Verbänden gemeinschaftlich entwickeln kann, um das noch stärker zu fördern und auch in die Bildungseinrichtungen zu tragen.
Ja, toll. Und in deiner letzten Antwort haben sich eigentlich auch alle Aspekte miteinander verbunden. Also da waren Politik, Branche und Gesellschaft mit inkludiert. Sehr gut. Ja, last but not least. Martin.
Wie formuliere ich es? Also ich bin nicht so optimistisch wie Frau Langner, die Heimtierhaltung in der Politik zu fördern. Ich wäre schon damit zufrieden, wenn sie die durch Kollateralschäden und Entscheidungen nicht verunmöglichen würden. Weil manchmal ist ja doch, dass irgendwas verabschiedet wird, Beispiel Lampen, da fallen wir komplett raus. Also es denkt keiner an uns, weil wir so klein sind. Wir sind nicht die Landwirtschaft. Wie viel Ex-situ-Artenschutz aber an bestimmten Leuchtmitteln abhängig ist, ist in Brüssel nicht bekannt. Und es ist wahnsinnig viel Arbeit, sich dafür einzusetzen, nicht nur für die Heimtierhaltung, sondern für den Ex-situ-Artenschutz. Weil die Tiere verlieren draußen die Habitate und wenn wir sie nicht in menschliche Obhut pflegen, sind sie irgendwann weg. Und wenn das verunmöglicht wird, weil nicht weit gedacht wird, haben wir alle ein Riesenproblem. Und oftmals sind das so kleine Notifizierungen, die man gar nicht immer mitkriegt und die einfach Gefahr laufen, unterzugehen und dann steht man irgendwann vor einer Tatsache und man weiß nicht, was man machen muss. Und das Zweite, was ein großes Anliegen an die Politik wäre, wäre eine Entbürokratisierung. Ich kann jetzt nicht für Lieferketten und sonstige Sachen reden, aber allein im Artenschutzvollzug, und da komme ich auf die Wissenschaftlichkeit zurück, wir reden so viel über Positivlisten und wir müssen die Tierhaltung einschränken, weil es nicht tierschutzgemäß ist und weil Exoten nicht in die Haltung gehören. Wir haben so viele Tiere, die in menschlicher Obhut durch sachkundige private Halterinnen und Halter gezüchtet werden. Wir melden all die geschützten Tiere an die Behörden. Wir haben das größte Zuchtbuch der Welt wahrscheinlich in Europa bei den Artenschutzbehörden liegen. Wir können es aber nicht auswerten, weil alles auf Papier in irgendwelchen Aktenschränken im Keller ist. Und wenn wir das nicht digitalisieren, fehlt uns ein riesiger Datensatz, der eben zeigen würde, wie es eigentlich um die Population von gefährdeten Arten steht. Und wenn wir da mit der Digitalisierung anfangen, wären wir einen ganz gewaltigen Schritt weiter für den Tierschutz und den Artenschutz.
Und dann Digitalisierung verbunden mit KI, aber dafür müssen die Daten natürlich erstmal überhaupt digital vorliegen, damit ich sie dann auch entsprechend aggregiert verarbeiten kann. Das war ja eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, Antje Schreiber. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, Frau Dr. Langner, und dir natürlich, lieber Martin. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es war ein toller Austausch mit Ihnen und ich habe wirklich den Eindruck, es gibt den Schulterschluss innerhalb der Branche, zwischen den Verbänden. Es gibt den Schulterschluss auf Industrieebene, auf Handelsebene, auf Handelsseite. Und trotz aller Herausforderungen, die wir aktuell haben, ist das sicherlich ein teils Analysieren auf einem bereits recht guten, zufriedenstellenden, hohen Niveau, was aber natürlich jetzt ein bisschen an Wachstum eingebüßt hat. Und dementsprechend bedanke ich mich herzlich bei Ihnen allen und ja, bei Ihnen natürlich auch fürs Zuhören und nochmal einen Applaus für unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Ja, vielen Dank.